Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Schönen guten Abend miteinander, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Da sind wir. Erst einmal herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die nach einem Arbeitstag sich nochmal aufgemacht haben und hierher gekommen sind. Das ist ja nicht ganz normal, sage ich mal, an einem Montagabend sich auf den Weg zu machen und dann auch noch einem dahergelaufenen Pastor zuzuhören. Und dann noch Leute treffen. Vielleicht sehnt man sich jetzt eigentlich eher so nach seinem Sofa und Füße hoch. Ist heute Abend etwas verkürzt, aber kommt ja vielleicht noch. Und dann steht man morgen früh, oder ich wahrscheinlich, wieder vor dem Spiegel und denke, noch jede Menge Möglichkeiten, dass ich mich entfalte. So der erste Blick am Morgen in den Spiegel, der ist ja manchmal hart. Wenn man arbeitsreiche, intensive Tage hinter sich hat, dann denkt man, meine Güte, äußerlich sehe ich nicht so gut aus, und dann fängt man eben an, so ein bisschen an sich rumzumachen und sich zu waschen und die Haare ein bisschen zu stylen, einfach damit, wenn man dann ins Büro kommt oder in die Schule oder ich weiß nicht was, dass man einfach ein bisschen besser aussieht. Ich bin so einer, der da nicht so viel Wert drauf legt. Dennoch habe ich mich nach einem langen Tag heute gerade kurz vorher noch ein bisschen schick gemacht. Manche Männer mögen manchmal mehr Macho-Möglichkeiten, als ich da so in Anspruch nehme. Und es gibt auch bei Frauen ganz unterschiedliche. Es gibt so stundenlange Spiegelsteherinnen und Kurzspiegelsteherinnen. Und Warm- und Kaltduscher und Duscherinnen gibt es überall. Aber warum machen wir das eigentlich, dass wir uns rausputzen? Wenigstens noch einmal einen Blick ins Spiegel, bevor man das Haus verlässt. Bei mir ist das einfach so, weil ich durch Aussehen Ansehen haben möchte. Ansehen durch Aussehen. Man möchte gut wirken. Das macht schon was. Und woher haben wir das eigentlich? Woher hat mein Sohn das eigentlich? Der ist jetzt 14, der hatte vor 2-3 Jahren so eine Phase, wenn er sich eine neue Hose gekauft hat, dann ist er in den Laden gegangen und hat 4-5 verschiedene Hosen anprobiert. Also von mir hat er das nicht. Also ich rein, und wenn die nicht passt, dann hält die halt noch ein halbes Jahr. Aber er probiert 4-5 Hosen aus, bis sie passen. Oder vielmehr, bis sie nicht passten. Also die mussten ja so hier rüber hängen, so ganz tief. Und da musste die Unterhose da rausgucken. Ich sage, Junge, die Nieren, du erkältest dich. Aber nein. Und warum macht er das? Genau aus demselben Grund, warum sein Papa kurz vor einer Veranstaltung eben duscht und sich ein Jackett überzieht und ein frisches weißes Hemd. Er will Ansehen haben durch sein Aussehen. Er will zu seiner Peer Group dazugehören. Das ist ganz normal, das machen wir alle. Wie es in ihm drin aussieht, das weiß ich, wenn ich zu Hause bin und ihn manchmal heute sogar noch ins Bett bringe. Also er macht das schon alles alleine, aber ich gehe da noch mal kurz und setze mich hin. Und dann erzählt mir dieser obercoole Teenie manchmal, was so in ihm los ist. Und Papa erzählt dann manchmal auch, was in ihm los ist. Und dann legen wir die Karten auf den Tisch. Und dann merken wir beide, dass der Papa, der vielleicht immer so stark oder klar und deutlich nach außen wirkt, dass der manchmal auch ganz schön wackelig ist auf seinen eigenen Beinen. Und dass der coole, gut aussehende, junge, dynamische Basketballspieler auch so manchen Korb innerlich daneben wirft und den Ball nicht fängt und dass manches schief geht. Außen und innen. Das ist dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das wir gerade gehört haben, das er im Gefängnis geschrieben hat. Wer bin ich? Die Wächter, auf die wirkt er, als träte er aus seiner Zelle wie ein Gutsherr, der zu sagen hat. Boah, was für ein Mann, dieser Dietrich Bonhoeffer. Aber kaum schließt sich die Zellentür, da ist er unruhig, wie ein Vogel im Käfig, gefangen, sehnt sich nach Menschen, nach menschlicher Wärme, nach Zuneigung. Wer ist er eigentlich? Dieser oder jener? Ich habe diese beiden Frauen, Mutter und Tochter, gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf und das Bild immer zeigen darf. Dieses Bild habe ich vor einem Jahr gemacht auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg. Die beiden standen plötzlich vor meiner Linse. Und ich sage, ach, sie strahlen ja beide so schön. Ist irgendwas Besonderes? Und beide fangen aus dem Stand an zu weinen. Und zwar so heftig, dass ich dachte, Fettnapf, war nicht gut, die Frage. Und dann haben sie sich erstmal ausgeweint und dann sagten sie, ja, wir haben uns heute nach 9 Jahren wiedergesehen und uns versöhnt, Mutter und Tochter. Und dann habe ich gesagt, das ist schön, dann mache ich gerne ein Bild von Ihnen, aber gehen Sie jetzt erstmal 1-2 Stunden shoppen, so ein Tränenbild wäre vielleicht auch schön, würde zum Ausdruck bringen, was das alles auslöst. Ein paar Wochen später traf ich die Mutter wieder und dann erzählte sie mir die Geschichte von Mutter und Tochter. Äußerlich sahen die so richtig glücklich schön aus, aber was bei den beiden in den letzten 9 Jahren in der Seele so alles lag, das kann kein Bild abbilden. Und sie sagte, wissen Sie was, das ist gar nicht so einfach, nach 9 Jahren wieder miteinander anzufangen. Da werden wahrscheinlich noch so manche Seelenschmerzen auf uns zukommen. Also, außen und innen, wer bin ich eigentlich? Ich finde das bei Dietrich Bonhoeffer so faszinierend, dass er sagt, man fragt sich manchmal, wer bin ich? Wie gehe ich mit all dem um, was in mir ist? Bin ich der oder jener? Und zum Schluss sagt er, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Was würde ich darum geben, wenn ich das in allen Lebenslagen so nachsagen könnte? Beeindruckend. Ich möchte das Thema Innen und Außen jetzt von einem Bibeltext her beleuchten. Wir haben gestern schon einmal kurz dieses Bibelwort gehört, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und ich habe versucht zu erklären, dass die Gottesebenbildlichkeit des Menschen darin besteht, dass der Mensch auch beziehungsfähig ist. Gott ist mit dem Menschen auf Augenhöhe. Also Gott hat den Menschen ein Paradies geschaffen und unterhält sich in diesem Paradies mit dem Menschen auf Augenhöhe. Und Jesus Christus ist von Gott gekommen, damit wir Gott auf Augenhöhe begegnen können. Also es geht Gott wohl um Beziehung, um das Miteinander. Und ich glaube, dass die Gottesebenbildlichkeit darin besteht, dass der Mensch, so wie Gott selbst, beziehungsfähig ist. Diese Stelle, die ich gestern so kurz angedeutet habe, dass Gott sich praktisch die Hände gerieben hat und gesagt hat, so, jetzt lasst uns Menschen machen. Jetzt lasst uns Menschen machen. Spricht er sich immer so in dritter Person an oder führt er solche Selbstgespräche? Was ist das, dieses Uns? Es gibt in der christlichen Theologie die Lehre von der Dreieinigkeit, Trinitätslehre. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel, der christlichen Theologie, aber christliche Theologen haben Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist schon immer so von vorne bis hinten in der Bibel entdeckt. Ich habe doch meine Bibel mitgebracht, oder nicht? Kannst du mir die, Bernd, bring mir einmal meine Bibel, das ist nett. Schön, wenn die Kollegen einem die Bibel bringen. Danke. Lasst uns Menschen machen. Theologen entdecken an vielen Stellen der Bibel so Hinweise darauf, dass Gott drei in einer Person ist. Das ist sehr schwer irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber immer wieder kommen der Schöpfer, der Sohn und der Heilige Geist miteinander vor. Zum Beispiel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist schwebte über dem Wasser. Man kann auch sagen, der Wind weht über das Wasser. Also Gott und Geist gehören von Anfang an zusammen. Und christliche Theologen sagen jetzt, später entdecken wir auch, dass Jesus immer zu Gott und dem Heiligen Geist gehören. Also wird er von Anfang an auch schon dabei gewesen sein, mit in diesem Uns drin gewesen sein. So, das war jetzt die kurze Erklärung zum Thema Trinität. Ich würde vorschlagen, Bernd Roger bietet einfach jetzt mal ein Seminar an zum Thema Trinitätstheologie durch die Jahrtausende. Und es dauert dann sicherlich ein paar Wochen oder Monate, bis man das alles durchdrungen hat. Das nur ganz kurz. Gott selbst ist Beziehung. Da passiert etwas. Lasst uns Menschen machen. Gott ist nicht so ein feststehender Klotz, womm, und in ihm passiert nichts, sondern in Gott sind drei Personen in einer. Wie gesagt, ich kann es nicht so richtig erklären. Aber was ich sagen will, ist, in Gott passiert etwas. Da ist Dialog, da ist Beziehung. Und das ist, glaube ich, die Gottesebenbildlichkeit, so verstehe ich das zumindest, dass auch wir Menschen in Beziehungen leben können, in Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist ja das Schönste, wenn eine Beziehung klappt, wenn eine Freundschaft so richtig intensiv ist. Das ist doch das Highlight. Und eben auch in der Beziehung zu Gott. Gott sagt, ihr könnt in Beziehung leben, zueinander und zu mir. Und wenn ihr das hinbekommt, diese Beziehung zu leben, dann ist das Leben so, wie ich mir das Leben für euch gedacht habe. Gott hat also nicht nur unser Äußeres erfunden, sondern auch das, was uns innerlich ausmacht, die Beziehungsfähigkeit, dass wir sprechen können, dass wir empfinden, dass wenn mir jemand sagt, du nervst mich, dass wir eine Reaktion zeigen, dass wir, wenn wir hören, ich liebe dich, dass da irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden und wir irgendwie glücklich werden. Das hat Gott so gewollt. Und das alles machen Beziehungen mit uns. Gott kennt also nicht nur unser Äußeres, sondern er weiß auch, was mit unserem Inneren los ist, was da an Gedanken ist, was da Beziehungen ausmachen, welche Gefühle wir haben. Gott ist sozusagen auch der Erfinder der Seele, des Empfindens oder, wie wir sagen, des Herzens. Das ist keine neue Erkenntnis, das hat ein Psalmist aufgeschrieben, schon lange, lange vor unserer Zeit. Und er fasst das in die Worte, die wir wahrscheinlich sehr gut kennen, oder einige zumindest, im Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Was für ein vertrauensvoller Psalm, oder? Da könnte doch eigentlich jetzt noch der Satz von Bonhoeffer drunter. Wer ich auch bin, dein bin ich, o Herr. Gott, du kennst mich durch und durch. Gott hat nicht nur unser Äußerliches geschaffen. Wir haben Bilder gemacht, übrigens insgesamt 152 Bilder. Ich weiß nicht, wie viele Familienbilder und so. Gott hat das alles so geschaffen, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Das ist in Gottes Plan irgendwie. Aber Gott weiß auch, wie es innerlich in uns aussieht. Und der Psalmist wendet sich ganz vertrauensvoll an Gott. Gott, du kennst mich. Du erforscht mich. Und zum Schluss des Psalms fordert er sogar Gott auf, Herr, durchforsche mich, damit mein Leben gelingt, damit ich auf den rechten Lebensweg komme, damit ich nicht daneben tappe. Bitte Gott, durchforsche mich, erforsche mich. Ganz, ganz vertrauensvoll wendet sich der Psalmist an Gott, so wie Bonhoeffer, wer ich auch bin. Du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wie kommt es nur, dass in manchen christlichen Kreisen der Psalm 139 wie folgt gelesen wird? Achtung, nicht erschrecken. Herr, du kennst mich und erforscht mich. Ich sitze oder stehe auf, so bist du um mich. Du verstehst meine Gedanken schon ferne. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon... So als ob Gott einen beobachtet und hinter einem her ist. Und wenn man was falsch macht... Nein. So ist der Gott der Bibel nicht. Der Gott der Bibel ist der liebende Gott, der einen begleitet, der ruhig wissen darf, was in einem ist. Er weiß es sowieso. Er ist nicht der uns über die Erde scheucht, damit wir seinen Willen tun. Nein, er hat uns auf diese Erde geliebt, damit wir mit ihm gemeinsam diese Welt und unser Leben gestalten. Es gibt ja manche christliche Kreise, in denen wird bis heute diskutiert, wir sind ja auch beim Thema Schöpfung und so, in denen wird bis heute diskutiert, ob der Mensch vom Affen abstammt. stammt der Mensch vom Affen ab. Und dann geht es um Evolutionstheorie, anscheinend gegen Schöpfung oder so. Stammt der Mensch vom Affen ab? Ich halte diese Frage, zumindest fürs 21. Jahrhundert, für komplett belanglos. Ich finde, wir sollten vielmehr fragen, stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Vom ständigen Gaffen aufs Äußere, auf die Jacketts? Das ist die Frage. Auf das, was wir hermachen. Ist doch egal, was wir anhaben. Worauf kommt es eigentlich wirklich an? Auf das, was hinter der Fassade ist. Und ich glaube, auch viele Christen stumpfen in ihrem Glauben ab, weil sie aufs Äußerliche gaffen, weil sie diskutieren, wie, war, wann, was, weshalb und wer hat Recht. Ich glaube nicht, dass das die wesentliche Frage des christlichen Glaubens ist. Ich glaube, die wesentliche oder eine wesentlichere Frage ist, was ist eigentlich da in dir drin? Wie sieht es eigentlich aus mit deinen Beziehungen zu anderen Menschen? Wie sieht es eigentlich aus mit deiner Beziehung zu Gott? Das ist viel wesentlicher für den Glauben, als dass ich irgendetwas für wahr halte und ein Dogma unterschreibe. Aufs Wesentliche schauen, aufs Innerliche schauen. Christen sind da übrigens nichts besser als Nichtchristen. Die ganzen Publikationen im christlichen Bereich, die machen eigentlich genau dasselbe, was ein Jackett macht. Oh, schau mal, diese Gemeinde, die ist ja toll, die machen das ja ganz richtig. Wow, Gemeindewachstum von 2 auf 2000 innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Boah, da müssen wir hin, dieses Konzept müssen wir machen. Das funktioniert, das ist super. In christlichen Kreisen spielen wir dieses Spiel leider allzu häufig mit. Darauf kommt es nicht an. Das Reich Gottes kommt. Es ist gepflanzt. Und man kann nicht sagen, sie hier, sie dort. Gott wird sich durchsetzen, ganz bestimmt. So wie wir bitten, dein Reich komme, so sagen wir zum Schluss des Vaterunsers, denn dein ist das Reich. Nehmen wir das bitte ernst. Gott möchte, dass wir nicht aufs Äußere schauen, nicht auf die Fakten, sondern dass wir ins Gespräch kommen mit anderen Menschen und dass wir ins Gespräch kommen mit ihm. Dass wir uns anderen Menschen anvertrauen und dass wir ihm uns anvertrauen. Dass wir sagen, Gott, du kennst mich, wer ich auch bin. Dein bin ich. Gott wird wirklich ganz grantig, wenn Leute ihn festlegen, wenn sie sagen, buff, so ist Gott. Ich habe mir ein Bild gemacht von Gott, da bewegt sich nichts mehr. Gott ist Bewegung und Beziehung. Gott mag es nicht, wenn wir ihn festlegen. An einer Stelle in der Bibel wird das sehr schön deutlich durch eine sogenannte Götzenkritik, die der Prophet Jeremia dem Volk Israel ausrichten soll. Das Volk Israel saß at the rivers of Babylon, ja, und dann haben sie geweint, weil sie an Jerusalem gedacht haben. Und ihr schöner Gottesdienst und ihr schöner Kult war so nicht mehr möglich, weil sie so aufs Äußere geschaut haben. Oh, sie waren so traurig. Und dann kommen da die Babylonier vorbei und haben so schöne Götterstatuen. Ja? Die waren irgendwie bunt und da hatten sie Silber und Gold dran gehängt und Blumen drumherum, schöne Lieder gesungen. Also die Religion hat richtig gebritzelt. Ja? Oh, und dann saßen die da beim Wein und Mensch, eigentlich hätten wir auch gerne so einen Gott. Also so, wo richtig so schön ist und so. Und dann wird Gott sehr, sehr grantig, zornig. Und lässt ausrichten, wisst ihr was? Die Götzenbilder, also alle Bilder, die sich Menschen von Gott machen, sie sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden. Und er schmückt es mit Silber und Gold, befestigt es mit einem Nagel und Hammer, dass es bloß nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können ja nicht gehen. Bitte, ihr lieben Juden, bitte, ihr lieben Christen, bitte, ihr lieben Menschen, macht euch kein festes Bild von Gott und schon gar keins, das nur nach außen hin schimmert. Es geht Gott ums Innerliche, um die Beziehung, um das Miteinander. Es geht Gott um meine Freuden, um meine Höhenflüge. Es geht Gott aber auch um meine Sorgen, um meine Zweifel. Es geht Gott um die schönen Gefühle meines Lebens, aber auch um die, die mich ganz, ganz tief runterziehen. Wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott, du kennst mich. Und es gibt keinen Menschen, der innerlich nur hell ist, wo innerlich nur alles glücklich ist. Wir leben leider in einer gefallenen Schöpfung, die nicht mehr so ist, wie sie war, paradiesisch schön. Und wir alle sind Teil davon. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle im Neuen Testament, es ist kein Mensch auf dieser Welt, bei dem alles okay ist, bei dem alles schneeweiß ist, bei dem alles super ist. Gibt es nicht. Es gibt auch keinen Menschen auf dieser Welt, der von sich behaupten könnte, ich habe Gott erkannt, so wie er wirklich ist. Ich habe Gemeinschaft mit ihm und nichts und überhaupt nichts trennt mich von diesem wunderbaren Gott. Quatsch, sagt er. Wir alle haben unsere dunklen Seiten. Wir alle haben unsere schlechten Tage. Wir alle haben unsere Sünde. Wir alle haben irgendetwas, was uns von Gott trennt. Da ist keiner, der sagen kann, schau mal her, ich hab's und ich bin der oder die Beste. Wir alle sind Menschen und wir alle haben das Helle und auch das Dunkle in uns. Aber Gott lädt die Menschen immer wieder ein und sagt, komm, sag mir das. Sag mir, wie es in dir ist. Und schon beginnt die Beziehung zu mir, indem du anfängst, mit mir zu reden. Und schon bekommt dein Leben eine andere Perspektive, wenn du nicht mehr mit dem, was in dir ist, alleine bleibst. Man kann einfach einen Test machen. Man kann, wenn man etwas Fröhliches hat oder auch etwas, was einen bedrückt und Sorgen macht, mal dem besten Freund der besten Freundin sagen oder auch einem anderen Menschen. Und in dem Moment, wo man das tut und mit jemandem darüber spricht, da ist meine Erfahrung, da öffnet sich so ein innerer Verschluss, da kann man schon mal durchatmen. Wenn man die Karten auf den Tisch legt, wenn man ehrlich ist, wenn man nicht nur äußerlich was hermacht, dann kann man schon durchatmen. Das ist ein Hinweis darauf, dass das auch so ist, wenn wir das gegenüber Gott sagen. Gott, du siehst, was in mir ist. Du siehst das Traurige, du siehst das Schlimme, das Sündige, du siehst das, was mich fertig macht, Gott. Erbarme dich. Aber auch, Gott, du siehst, ich hatte einen schönen Tag. Ich danke dir, dass ich gesund und munter bin. Wo soll ich hin mit meiner Energie? Was kann ich tun, damit diese Welt ein bisschen mehr so wieder wird, wie du sie dir vorgestellt hast? Gott, ich danke dir, dass ich vor Energie sprühen kann heute. Wer weiß, wie es morgen wird. Indem man in den Dialog mit anderen Menschen und mit Gott eintritt, wird das Leben so, wie Gott es sich gedacht hat. Hier sind viele, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Die lade ich ein, dass sie sich neu an Gott festmachen, dass sie neu sagen, ach Gott, du bist ein Guter, ich möchte mit dir neu ins Gespräch kommen. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Und ich möchte auch mit Leuten wieder hier aus der Gemeinde oder aus meinem Hauskreis oder Freundeskreis oder sonst wie neu ins Gespräch kommen. Ich will wesentlicher leben oder heute sagt man relevanter leben. Ich möchte hinter die Fassade schauen und auch bei mir hinter die Fassade schauen lassen. Also herzliche Einladung, wenn jemand sagt, ach, da ist mir heute ein Licht aufgegangen. Wir haben gleich Kerzen vorbereitet, die kann man anzünden. Mir ist ein Licht aufgegangen. Man kann auch die Deutung geben, Jesus, du hast von dir gesagt, ich bin das Licht der Welt, ich mache es hell. Danke dafür. Und vielleicht ist ja auch jemand, der sagt, ich habe mit Gott eigentlich noch nie so gesprochen, mich auf ihn eingelassen, an ihn geglaubt. Den oder die lade ich auch ein, hier nach vorne zu kommen, mit einer Kerze ein Licht anzuzünden und zu sagen, Gott, bitte mach es hell in meinem Leben oder heller, lass mir Lichter aufgehen, ganze Kronleuchter, wer du bist und worum es im Glauben an dich geht. Ich lade also ein, gleich nach vorne zu kommen oder Bernd Rogasch wird das nochmal machen. Mir ist ein Licht aufgegangen. Danke Gott, dass du das Licht bist. Heißt das, dass alle Probleme gelöst sind, alle inneren Zweifel, alle Sorgen, wenn man glaubt? Nein, natürlich nicht. dann wären wir ja schon wieder im Paradies. Dann wären wir im Himmel. Aber wenn man sich auf dieses Licht einlässt, auf diesen Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in der Finsternis, dann wird man helle Momente erleben, mitten im Leben. Dann wird man spüren, dass Gottes Geist, lasst uns Menschen machen, dass Gottes Geist noch heute am Wirken ist, im Alltag, ganz normal. Hier in der Gemeinde, ganz normal. Also, bei allem Schweren, bei allem, was uns vielleicht auch runterzieht, wir dürfen an dem Licht der Welt festhalten. Jesus hat auch nicht alle Menschen geheilt. Jesus hat auch nicht alle Menschen getröstet. Nein, das, was er getan, das, was er gesagt hat, war zeichenhaft, um deutlich zu machen, Gott hat euch Menschen nicht aufgegeben. Und daran halte ich sehr gerne fest. Und ich freue mich sehr auf den Tag, ohne dass das eine Vertröstung für mich ist, an dem es keine Tränen mehr geben wird und keinen Schmerz, auch keinen innerlichen Schmerz und wo es kein Geschrei und kein Weinen mehr geben wird. Und ich freue mich auf den Tag, wo kein Krieg mehr sein wird und kein Leid, keine Flüchtlinge, kein Schmerz mehr, kein Hunger mehr. So steht es in der Bibel, ganz am Ende wieder. Das ist die Aussicht, die Hoffnung, die Christen haben können. Dann wird Gott bei uns sein und er wird abwischen alle unsere Tränen und alles wird gut sein. Und unsere Fragen, ich weiß nicht, ob sie dann noch relevant sind, aber ich glaube, dass er eine Antwort geben wird für uns alle, dass er sagen wird, ich bin dein Gott und du bist mein geliebtes Kind. Amen.